Am 13. Februar hat im Restaurant Weißer Wind eine Diskussion stattgefunden über die Perspektiven der Zentralamerika-Solidarität. Wir haben diese Diskussion aufgezeichnet und bringen heute Ausschnitte davon. Technik und Bearbeitung, Domi.
Dieser Abend geht auf einen Brief der SAP zurück, wo vorgeschlagen wurde, einmal zusammenzusitzen und über die Perspektiven der Zentralamerika-Bewegung zu sprechen. Und zwar war die Idee, dass das ganze Spektrum der Zentralamerika-Bewegung einmal zusammen ist, ein relativ breites Spektrum, wie es ist bisher sich vielleicht um die Friedensbewegung herum ein bisschen gruppiert hat, wie es aber auf einem Thema der internationalen Solidarität sonst meines Wissens noch nie gegeben hat. Auch bei Vietnam war die Bewegung eher enger. Heute sind christliche Kreise in der Bewegung dabei, in der Zentralamerika-Solidarität. Es sind die linken Parteien dabei, es sind die Komitees, es sind die autonomen Gruppierungen dabei. Es wurde auch sehr breit eingeladen an diese Veranstaltung. Also die Einladung erging an die theologische Bewegung, an die Choreos-Redaktion, natürlich ans Zentralamerika-Komitee.
Tatsächlich teilgenommen haben schließlich folgende Organisationen: das Zentralamerika-Komitee, die Nicaragua-Frauengruppe, die Choreos-Redaktion, das Guatemala-Komitee, das Zentralamerika-Info des LoRa, die Theologische Bewegung, die PDA, die POCH, die SAP und die RSJ.
Wir werden vielleicht in der Diskussion genauer sehen, wer jetzt wirklich anwesend ist. Ich möchte vielleicht noch erklären, wieso ich hier ein Mikrofon in der Hand halte. Wir haben im Sinn, eine Zusammenfassung dieser Diskussion im LoRa zu senden. Die Zeit ist reserviert am nächsten Sonntag zwischen 2 Uhr und 3 Uhr. Und deshalb sollte man diese Diskussion aufnehmen können, damit man sie nachher zusammenschneiden kann auf eine Stunde. Ich möchte nun das Wort Daniel von der SAP geben zu einer kurzen Einleitung.
Ja, ich hoffe, sie wird wirklich kurz. Ich mache sie in 4 Punkten. Der erste ist, warum interessiert uns die Solidarität? Also was ist der Anziehungspunkt der zentralamerikanischen Revolution für uns als SAP? Ein bisschen, was sind die Schwierigkeiten in Zentralamerika? Das heißt nicht, dass ich eine Einschätzung gebe ins Detail über Zentralamerika, aber so ein paar Stichworte von ein paar Schwierigkeiten. Dann die Rolle der Solidarität in diesem Konflikt und ihre Aufgaben. Gut, zum Anziehungspunkt, also wieso ist diese Revolution in Zentralamerika für uns dermaßen wichtig? Nur kurz, auch stichwortartig. Erstens stellen wir fest, dass diese Revolution in einer weltweiten Konjunktur stattfindet, die eigentlich ihr entgegenläuft. Das heißt, wir schauen in den Nahen Osten, da gibt es Niederlagen. Wir schauen nach Europa oder wir fühlen hier in Europa, hier sieht es nicht gut aus. Von England über Frankreich ein bisschen bis in die Schweiz. Wir schauen nach Asien, da gibt es in den Philippinen einen Aufschwung, aber alles in allem mit Vietnam eingeschlossen eher sehr starke Probleme etc. In dieser ganzen Konjunktur ist die zentralamerikanische Revolution im Aufschwung begriffen und dieser Aufschwung findet ungebrochen statt, eben nicht ohne Probleme, auf die gehe ich ein. Dann, wir stellen fest, dass in Nicaragua, auch in El Salvador und sicher auch in Guatemala, diese Revolutionen, mindestens wie wir es einschätzen, eindeutig in Richtung einer sozialistischen Gesellschaft gehen, wie auch immer wir das in der Solidarität definieren. Auf alle Fälle geht es um eine neue Gesellschaftsform und nicht um bürgerliche Herrschaftsformen nach einer vom Volk geführten Revolution, soweit wir das feststellen. Dann C, die, wenn wir nach Nicaragua schauen, gibt es dort, wir nennen das heute für uns mal Sozialismus, man kann das diskutieren, aber es gibt wesentliche Punkte, die für uns erwähnenswert sind. Das ist zum Beispiel der Pluralismus, also sehr, sehr ausgedehnte demokratische Rechte, die für uns, die uns erscheinen, als gingen sie weiter, als wir sie in der Schweiz genießen. Ich glaube, das ist eindeutig, da in Nicaragua genießt das Volk Rechte, die in der Schweiz nie gekannt wurden, besonders nicht in einer Kriegssituation. Dann der letzte Punkt da ist die strategische Bedeutung, die diese Revolution hat, wenn wir nach, also die Signalwirkung auf Lateinamerika bezogen, ausgehend auch von Kuba, also diese Schlüsselstellung, die diese Revolution hat. Die Schlüsselstellung eben auch weltweit. Ronald Reagan nennt es den Zusammenstoß zwischen Gut und Böse auf der Welt. Es sei mal dahingestellt, was Gut und Böse ist. Für uns ist es der Zusammenstoß von Fortschritt und oder Rückschritt, Reaktion, also Diktatur. Für uns ist es eine Nahtstelle, weltweit gesehen. Jetzt zu den Schwierigkeiten, eben nur stichwortartig. Wir alle stellen fest, das ist an sich akzeptiert, also als, einfach mal als eine Feststellung, dass Zentralamerika so politisch gesehen akzeptiert wird als Hinterhof der Vereinigten Staaten, wo gefälligst die Welt sich rauszuhalten hat, also die Welt, sowohl Europa als auch die Sowjetunion, und beide tun es weitgehend auch. Das ist ein Problem. Das andere, Nicaragua war ein bisschen ein Sonderfall. Also, Entschuldigung, in dieser Situation des Hinterhofs, oder, stellen wir fest, dass die USA nie und nirgends gewillt sein werden, etwelche Konzessionen zu machen, außer sie müssen es, aus irgendwelchen Gründen. Aber wir gehen nicht davon aus, dass da irgendeine Hoffnung besteht auf ein bisschen besseren Willen oder Differenzierungen, und dann gibt es irgendeine Kraft in der US-Administration, die jetzt ein bisschen konzilianter sich verhält, weil sie humanistischer eingestellt wären oder so. Wir glauben nicht an Konzessionen, höchstens an politische Kräftespiele, die günstiger oder weniger günstig sind. Und in dem Rahmen war Nicaragua ein bisschen ein Sonderfall. Die nicaraguanische Revolution fand statt in einem Moment einer konjunkturellen Schwäche der Administration, damals unter Carter. Die hatten im Iran Probleme, die hatten im Nahen Osten Probleme, die hatten interne Probleme, und Nicaragua genoss oder hat ausgenutzt, sehr geschickt, diesen Moment der Schwäche. Dann stellen wir fest, eine relative Isolation dieser Revolution, so politisch gesehen, sowohl Nicaraguas als auch El Salvadors, eine relative Isolation, die damit zusammenhängt, dass eben alle Welt diese Hinterhofsituation akzeptiert. Das heißt, die Revolution hat keinen natürlichen Verbündeten, keine Regierung oder kein Land, glauben wir, auf der Welt, das sich jetzt da zum Verbündeten erklären würde und massiv Hilfe leistet und aktive Solidarität eben als Land insgesamt. Gut, und jetzt El Salvador spezifisch, da stellt sich das Problem im Moment von Duarte, der Duarte-Regierung mit ihrer sozialen Basis und mit ihrem politischen Projekt, das von der US-Administration definiert wird. Und die Bewegung, die Volksbewegung in El Salvador sieht sich dem Problem gegenüber, wie dieses Projekt zu zerstören, wie Duarte kaputt machen und dieses Projekt zu vernichten. Und mit dieser Zielsetzung operieren sie, und diese Zielsetzung ist eine sehr komplexe, manchmal schwierig zu durchschauen, schwierig zu begreifen. Es gibt zum Beispiel die Diskussion im Moment und die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter irgendeiner Form die Volksbewegung eventuell für die Wahlen einschreiben lassen wird. Wie reagieren wir darauf? Das stellt für uns Probleme, und wie begreifen wir dann auch eben die Taktik und ihre Strategie? Das sind ein paar Stichworte zu den Schwierigkeiten. Zu erwähnen wären noch die Contra. Zu erwähnen wäre das Projekt der Contra, Bürgerkriegsherde zu entfachen, aufgrund einer gewissen sozialen Basis, die sie vielleicht erreichen könnten, die sie noch nicht erreicht haben. Aber es ist nicht einfach ausgeschlossen, und wir müssen uns da ein bisschen vorbereiten. Gut, dann die Rolle der Solidarität. da ist erstens mal zu sagen, dass wenn eben diese Situation der Isolation vorherrscht, diese Situation diplomatisch isoliert zu sein, dann kommt der Solidarität ein spezifisches Gewicht zu. Und das heißt, dass die Solidarität eben auch politisch-diplomatische Aufgaben zu erfüllen hat. Die Art, wenn wir feststellen, dass die USA auf keinen Fall bereit sind, Konzessionen zu machen, und wenn wir auch feststellen, dass eine schrittweise Eskalation bis hin zur Intervention stattfindet, dann sagen wir auch, dass die Art der Intervention, die Art der konkreten Einmischung der USA eben abhängt davon vom politischen Preis, den sie trotzdem bezahlen müssen. Und dieser politische Preis wird unter anderem gewichtig auch von der Solidarität definiert und fest und in die Höhe geschraubt oder eben auch nicht. Dort auch definiert sich ein bisschen das Interesse der europäischen Regierungen und der sozialistischen Internationale, eine Intervention zu vermeiden, nicht aus Sympathie unbedingt für die Revolution, aber weil sie Angst haben müssen, dass bei einer starken Solidarität es Unruheherde hier in Europa gibt, und an dem haben sie nicht Interesse, ebenso wenig wie die US-Administration das in ihrem eigenen Land hat. Und noch etwas, es stellt sich eben dann von dort her, von dieser Bedeutung der Solidarität auch die Bedeutung heraus der Bündnisse, die diese Solidarität eingehen kann, und der Verbreiterung respektive der Verbindung zu neuen und anderen Schichten. Auf das gehe ich später noch ein. Dann, also das mal das eine, diese politisch-diplomatische Bedeutung, dieses Gewicht, das die Solidarität hat, aus der Natur der Sache heraus. Das Zweite, was wir uns überlegen müssen, ist, dass ja die Schweiz oder auch Deutschland, wir sind jetzt mal in der Schweiz, dass die Schweiz nicht einfach ein neutraler Teil ist da in dieser Auseinandersetzung, sondern dass sie sich einreiht in die US-Politik, und da gebe ich mal einfach das Stichwort Schmidheini, das Stichwort Nestle, Pilatusporter und die Rolle der Banken in der ganzen Sache, also die Rolle der Schweizer Banken in den internationalen Finanzorganisationen. Das nur eben zum Sagen, also wir als Solidaritätsbewegung in der Schweiz müssen wir uns auch um die Politik der Schweiz und der Schweizer Faktoren kümmern. Und als letzter Punkt, die Solidarität, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Diese Revolutionen, Nicaragua insbesondere, auch El Salvador, stellen für uns mindestens einen Faktor her, plausibel zu machen in einer breiten Öffentlichkeit, dass die Utopie oder die Idee einer neuen Gesellschaft nicht irgendetwas Unrealistisches ist, nicht irgendetwas, das wir uns ausmalen aus alten Theorien, sondern dass das eine Realität ist, eine verwirklichbare Realität, und in dem Sinn propagieren wir eben diese Revolution auch, und eben nicht nur aus humanistischen Gründen oder weil es wichtig ist, Geld zu schicken, das alles stimmt, aber es sind für uns auch Elemente, um hier in der Schweiz einzugreifen. Ein bisschen das, was auch schon Che Guevara definiert hat als Aufgabe einer Solidaritätsbewegung, und das, was uns die FSLN und auch die Salvadoreños immer sagen, dass wir hier kämpfen müssen für Veränderungen auch in unserer Gesellschaft. Gut, jetzt die Aufgaben dieser Solidaritätsbewegung, einfach wie wir es sehen, auch stichwortartig. Wir müssen davon ausgehen, dass die Konflikte in dieser Region noch lange nicht ausgeräumt sein werden, noch lange nicht erledigt sein werden, vielleicht, man kann das abstrakt ausdehnen, sehr wahrscheinlich nie erledigt sein werden, solange in den USA, das sage ich ein bisschen polemisch, solange in den USA keine sozialistische Gesellschaft vorherrscht. Weil da gibt es aufeinanderklaffende Interessen, die werden weiter bestehen, und der US-Imperialismus ist die führende und treibende Kraft in dieser Auseinandersetzung. Wir müssen uns also einstellen auf eine sehr, sehr, sehr langfristige Arbeit, die wir bestreiten müssen. Wir müssen uns auch einstellen auf antworten zu können, wenn wir zurückschauen, was bei Grenada passiert ist, was da an Propaganda plötzlich hervorgezogen wird, von kinderfressenden Kubanern über komische Militärflughafen, die dann gar nie irgendwie bewiesen werden können, etc., dann können wir uns darauf gefasst machen, was im Moment einer Intervention oder im Moment von verstärkten Eskalationen in Nicaragua oder auch in El Salvador hier gesagt wird. Und dem müssen wir dann antworten können, weil die Leute glauben das weitgehend. Und wir haben feststellen können, dass wir zum Teil unfähig waren, als Bewegung adäquat zu antworten. Also dass wir da ein verstärkt darauf achten müssen, uns die Fähigkeit zu geben, direkt zu antworten. Dann, wie wir ein bisschen unsere Rolle auch sehen als SAP, ist diese Bewegung, in dieser Bewegung politisierend zu wirken. Politisierend eben in Richtung von Vorbereitung auf Schwierigkeiten, von Vertiefung der Inhalte, von reagieren können. Und gut, wir haben da unsere Mittel, wir intervenieren in dieser Bewegung mit zum Teil eigenen Sachen, sei es die regelmäßigen Abenden, die wir machen, die letzten über ESSI, über die Rolle der ESSI oder über die Geschichte des salvadorenischen Kampfes oder die Demokratie in Nicaragua. Das sind einfach so Themen, oder wo wir einfach Leute einladen und in dem Sinn das, was wir beitragen können, zur Verfügung stellen. Oder eben auch unser Seminar, das wir machen am 2. März, das sind einfach so Mittel, die wir uns geben. Da muss sich ein bisschen jede Gruppierung selber überlegen, auch wie sie da eingreift, entsprechend ihren Einschätzungen und ihren Projekten. Weiter muss die Bewegung, glauben wir, neue Schichten erfassen können. Neue Schichten, die zum Teil schon sensibel sind oder wo wir uns vorstellen können, dass sie sensibel werden. Stichwort einfach Christen, wo wir sehen, da läuft ganz viel, da gibt es Errungenschaften. Die Präsenz der theologischen Bewegung ist ein Ausdruck davon. Da gibt es ganz viele Kirchengemeinden und Gruppen, wo wir gar nicht wissen, dass sie existieren, und die machen eine Arbeit. Das muss man anerkennen und auch versuchen, zusammenzuarbeiten. Stichwort Gewerkschaften, Stichwort Jugend, Stichwort Frauen. Das sind alles so Gruppen und Schichten, wo Sachen laufen und wo wir Impulse geben können und Impulse gegeben haben. Also als Komitee, als Partei, als Bewegung insgesamt. Das muss weitergehen. Gut, und aus dem, was wir uns so vorstellen, wenn wir jetzt hier eingeladen haben und wenn wir auch weitergehen wollen in dieser Form von verstärkt zusammenzuarbeiten, dann mal einfach so ein paar so Vorstellungen, die wir haben. Es gibt, also entsprechend den Kriterien, oder wenn wir diese Aufgaben vorhin festgehalten haben, entsprechend denen müssen wir ja auch Themen und Kampagnen auswählen, die diesen Aufgaben gerecht werden.
Soweit ich weiß, hat Guy eine kurze Stellungnahme vorbereitet aus der Ecke der, ich weiß auch nicht, mehr Autonomen.
Ja gut, einfach einleitend für die, ja, wer hier anwesend ist, also punkto Breite. Ich finde es an sich gut, die Zusammensetzung von heute Abend, weil gut, es sind die Leute, die man immer wieder sieht, aber es sind letzten Endes eben auch die real aktiven Leute und nicht immer diese Wunschvorstellungen von einer unglaublichen Breite der Zentralamerika-Bewegung. Ich finde es einfach ein kleiner Beweis, es gibt andere, aber dass vielleicht ein Hinweis sein könnte, dass wir mit diesen Kräften besser zusammenarbeiten, die wirklich aktiv sind in der antiimperialistischen Politik, jetzt punkto Zentralamerika und karibischer Raum. Ist jemand von der Vereinigung Kuba hier? Ja. Niemand?
Ja, ja.
Wer steht?
Niemand da.
Nein. Und nur so viel. Punkto Zentralamerika finde ich, dass, also ich habe einfach ein paar Stichworte, auf was es mir ankommen würde im 85. Und für mich ist mal erstens klar, dass wir die Regionalisierung des Konfliktes, dass wir der mehr Beachtung schenken müssen. Also dass wir nicht die Strategie des US-Imperialismus auf ein einzelnes Land beschränkt sehen können. Und dass es Also ich glaube, ich brauche da nicht viel Beispiele zu bringen. Die ganzen Offensiven, die sowohl in Costa Rica, Guatemala und Honduras, um jetzt mal drei Länder zu nehmen. Ein Land wird zwar bearbeitet, aber die Zusammenarbeit ist immer noch sehr klein. Guatemala und zwei andere Länder sind völlig vom Tisch gewischt. Und dass ich finde, dass wir als Zentralamerika-Aktivisten viel mehr auf diese Regionalisierung Acht geben müssen. Und das beinhaltet eben auch, dass wir auf die politischen Vorstöße des US-Imperialismus, also Wahlen hier und Wahlen dort, und wirtschaftliche Vorstöße, dass wir also diesen beiden Sachen viel mehr Bedeutung geben sollten, politisch und wirtschaftliche, sicher auch die militärische, aber dass wir schauen müssten, dass es nicht um einen Tag X der Intervention der militärischen geht, sondern dass wir der politischen und wirtschaftlichen Ebene eine viel größere Bedeutung geben müssten. Und dass diese Vorstöße eben koordiniert sind und auf Länder aufgeteilt und dass da eine Gesamtstrategie herrscht, wo wir nicht ein einzelnes Land beachten können, wo wir ins Offside laufen würden, wenn wir das machen. Und es geht aber weiter, also nicht nur Regionalisierung im zentralamerikanischen Raum, sondern auch karibischen Raum. Und dort spielen die Contadora-Länder, die zum Teil so als Schwellenländer gelten, eine größere Bedeutung. Jetzt auch mit der Contadora-Initiative natürlich, aber eben auch, wie sie eben ihre Politik letzten Endes auf den US-Imperialismus abstimmen müssen. Man sieht das in Mexiko jetzt in der Veränderung, ziemlich drastischen Veränderung der Außenpolitik von Mexiko. Und dass wir nicht umhin können, auch das vergessene Kind Kuba irgendwie aufzuwärmen, also wieder präsent zu machen. Und lokal würde das heißen, dass wir viel mehr wieder auf die kubanische Revolution eingehen müssten. Und in diesem Zusammenhang natürlich wir irgendwo natürlich automatisch in einen Ost-West-Konflikt reinschlittern, ob wir das wollen oder nicht. Aber dass wir auch immer wieder die Argumente puncto Nicaragua sehen, was der Sowjeteinfluss ist und so weiter oder nicht ist. Also dass wir auf diese Fragen eben auch Antwort geben müssen. Und es kommt dann sofort die Türe zu Lateinamerika. Also auch da sehe ich, wenn wir so isoliert weiterarbeiten, ohne überhaupt, ich meine, wir wissen, dass Zentralamerika für den US-Imperialismus nicht große wirtschaftliche Bedeutung hat und dass wir auf irgendeine Art und Weise sehen müssen, dass wir diesen ganzen Kontinent Südamerika auf irgendeine Art und Weise einbeziehen müssen in unsere Solidaritätsarbeit. Und gut, das zum Raum dort unten. Und wir wissen auch, dass eine globale Attacke in noch nie gekanntem Maße auf die dritte Welt geht, die sowohl militärisch, aber auch vor allem jetzt wirtschaftlich, also Stichwort Schuldenberg, in vollem Maße läuft, dass wahrscheinlich die Ausbeutung und die Ausblutung noch nie so groß war, um überhaupt, also die kapitalistische Weltwirtschaftskrise irgendwie hinauszuzögern oder zu retten auf Kosten der Länder der dritten Welt. Und insofern wir auch dort irgendwo schauen müssen, dass wir halt den Zusammenhang zwischen Zentralamerika und imperialistischer Politik in der dritten Welt auch herstellen müssen und dann letzten Endes eben auch schauen müssen, wo liegen die Parallelen in der Attacke des US-Imperialismus auf die dritte Welt, wie eben auch auf die erste Welt. Und da natürlich Stichwort Schweizer Imperialismus und US-Imperialismus, also dass wir nicht schon wegen der Solidaritätsarbeit und Arbeit, dass wir Ermüdungserscheinungen sahen, mit der permanenten etwas Einbahninformation über diese Länder und dass, wenn es uns nicht gelingt, diese Zusammenhänge, die ja klar da sind und die wir wollten mit der Friedensbewegung ein bisschen aufzuarbeiten, was uns misslang mit der ganzen Raketengeschichte, aber dass wir irgendwie eine Antwort finden müssen auf diese Gleichzeitigkeit des Angriffs des US-Imperialismus, nicht nur um politisch der Sache gerecht zu werden, sondern um auch neue Wege zu finden, um die Leute hier für antiimperialistische Politik zu interessieren, um ihnen aufzuzeigen, dass es nicht um eine wohlmeinende Solidaritätsarbeit geht, sondern um eine nackte politische Notwendigkeit für uns, die wir hier kämpfen. Ich meine einfach, wenn du diese Vorschläge gemacht hast, Dani, für mich ist es in erster Linie, finde ich es weiterhin störend, von dieser Verbreiterung der Bewegung zu sprechen, wenn wir nicht fähig sind, die linken Kräfte hier, ich spreche jetzt mal auf dem lokalen Rahmen, in einen größeren Diskussionsprozess einzubringen, eine größere Informationspolitik gegenseitig. Die antiimperialistischen Kräfte, also Skal ist zum Beispiel nicht hier, andere Komitees, Drittweltkomitees. Mich würde interessieren, auch Parallelen zu sehen von der Strategie des US-Imperialismus im Nahen Osten, in den Zentralamerika etc. Also ich finde, auf dieser Ebene sollte vor allem mal eine größere Zusammenarbeit herrschen. Für mich ist das vordringend und nicht die permanente Ausweitung der Bewegung, sondern eine Koordinierung der antiimperialistischen Kräfte auf dem Raum Zürich. Und ich finde das schon gut, dass wir jetzt ein paar wenige sind, ja eben Leute, die aktiv sind, Leute an sich, die am gleichen sind in Zentralamerika und wo wir, wenn wir jetzt auf die letzten Jahre zurückschauen, außer punktuellen Kontakten, Zusammenarbeiten überhaupt nichts zu tun haben miteinander, was sich auch wiederum auf unser theoretisches Niveau was zurückführt, weil ich finde, das theoretische Niveau heute sowohl in den Komitees wie auch überhaupt jetzt, sei es von der POCH oder von der SAP, finde ich kläglich, finde ich absolut ungenügend für die Anforderungen auf politischer Ebene, wie wir in der Schweiz die antiimperialistische Arbeit voranführen können.
Also was man vielleicht ab und zu ein bisschen vergisst, ist, dass diese Bewegung in Mittelamerika sehr stark auch von kirchlichen Kreisen getragen ist. Und dass zum Beispiel in Guatemala Tausende von Katechisten ermordet wurden, dass in El Salvador Bischof Romero und sehr viele kirchliche Leute ermordet wurden. Und deshalb sind wir herausgefordert worden von der Kirche her, eben von diesen Christen in Zentralamerika, die ganz eindeutig Stellung genommen haben, nämlich für die Armen und Unterdrückten und die am Verhungern sind. Und es hat uns eigentlich zu einem ganz neuen Verständnis auch unseres Christseins geführt. Und wir haben da jetzt die Möglichkeit, den Leuten hier in den Kirchen zu sagen, schaut mal nach Zentralamerika, da nimmt die Kirche Stellung, da nimmt die Kirche ganz klar Stellung, ihr nehmt nie Stellung. Wieso ist das? Es ist eine Hinterfragung der Kirche hier in der Schweiz. Wir haben die wichtigsten Aufgaben, die wir eigentlich bis jetzt gemacht haben, war das christliche Solidaritätstreffen. Das war im Januar im letzten Jahr. Und von daher haben wir dann die Romero-Tage durchgeführt. Die führen wir schon etwa 3 oder 4 Jahre durch. Dann sind wir auch in die Institutionen in der Kirche gegangen. Wir haben versucht, mit der evangelischen, der katholischen Kirchenleitung zu reden. Zum Teil sind sie nicht mal total verschlossen in dieser Beziehung. Wir haben dann versucht, im Fall Boff, das ist ein Befreiungstheologe, haben wir versucht, Aktionen zu machen. Wir haben dann die Friedensbrigaden geschickt, 2 Friedensbrigaden nach Nicaragua. Und im Januar dieses Jahres haben wir dann eine Reflexionswoche über unsere Arbeit gemacht zu Befreiungstheologie in Mittelamerika. Wir sind auch sehr unterstützt von Christen aus Mittelamerika, die im Exil hier in der Schweiz leben, vor allem auch von Julia Esquivel. Von uns her ist eigentlich jede Koalition recht, wenn sie der Sache der Armen und der hungernden Leute in Zentralamerika dient. Was für uns wichtig bleibt, ist unsere Herkunft, nämlich unsere christliche Herkunft.
Dass mich irgendwie, dass ich anders sehe, also die geopolitische Weltlage finde ich nicht so defensiv oder nicht so negativ. Und wir dürfen uns irgendwie von diesen Dingen auch nicht Angst machen lassen. Also wenn du zum Beispiel Lateinamerika ansiehst, dort ist die Lage so gut wie noch nie. Also was sich in letzter Zeit alles geändert hat in diversen Ländern, das gibt eigentlich zu Optimismus Anlass.
Gut, wenn niemand Angst will. Ich finde etwas sehr bedeutsam, was Dani auch schon gesagt hat, das ist die Wichtigkeit der Solidaritätsbewegungen, und zwar auf der ganzen Welt, und zwar warum. Und da finde ich eben, das hat sehr stark mit der Weltsituation zu tun. Es gibt keine, wirklich, das kann man leider sagen, ich glaube, das sagen auch die Führung dieser Länder, es gibt keine natürlichen Verbündeten, die wirklich ein grundsätzlich anderes Kräfteverhältnis darstellen würden. Also es gibt nicht eine bestimmte Strömung heute auf der Welt, wie sagen wir damals bei der russischen Revolution, die diese Revolution in allen wichtigen industrialisierten Ländern verteidigt hätte. So etwas gibt es tatsächlich nicht. Das heißt, die breiten Strömungen, sei es die KPs in Europa, sei es die SPN in Europa, die haben die zentralamerikanische Revolution nicht zu ihrem Steckenpferd gemacht. Es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, dass man alles tut für diese Revolution. Und das, glaube ich, das ist eine Riesenschwierigkeit. Und da hat die Solidaritätsbewegung bei aller Mühe, die wir haben, eine Verpflichtung, nämlich genau diese Kräfte in diese Solidarität möglichst einzubinden. Das heißt, sie vor diese Verpflichtung immer wieder zu stellen, weil es Teile gibt, in diesen Parteien, in diesen Strömungen, die eigentlich, würde ich meinen, die eigentlich darauf hoffen, dass, oder glauben, ihre Parteien seien die natürlichen Verbündeten dieser Revolution. Und ich glaube, da stellt sich für mich eine Aufgabe für die Solidaritätsbewegung. Wir haben das mal diskutiert, als wir die Sozialistische Internationale diskutiert haben, war sehr widersprüchlich, wie weit soll man die SP überhaupt angehen in dieser Solidarbewegung. Sie fehlt heute. Es ist typisch, dass sie fehlt. Aber dass wir auch da versuchen, diese Kräfte vom Fall zu Fall, Teile, kleine Teile davon, in Aktionen mit einzubinden.
Dann möchte ich noch ein paar theoretische Stichworte in die Runde werfen. Und zwar ist Zentralamerika für uns interessant, also auch Kuba und Nicaragua, um zu schauen, also ist es möglich, dass sich das Patriarchat, also diese hierarchische Gesellschaftsordnung, die Teilung der Geschlechter, überwinden lässt in einer sozialistischen Gesellschaft? Also ich möchte einfach jetzt mal das reingeben.
Ich bin kurz. Also mir scheint es typisch, dass wieder der andere, man muss beides aufnehmen, aber dann unbedingt auf die Verbreiterung sofort eingehen und dann zu behaupten, wir müssen doch jetzt vermitteln unsere politischen Inhalte. Mein Lieber, wir haben überhaupt keine politischen Inhalte. Wir sind komplette Banauser, wir sind total unzulängliche, unverantwortungslose Elemente, was wir überhaupt wissen Imperialismustheorie der USA heute oder über die Verflechtung mit der Schweiz. Und wenn du sagst, man soll mit also Nestle und so weiter, dann beschränkte sich das auf ganz kleine, stichwortartige Sachen. Und die einzige Sache, die in meinen Augen bisher in den 4 Jahren gut durchgeführt wurde, war die Pilatus-Sache. Also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch wirklich am Ball bleiben. Und da müssen wir nicht so tun, als hätten wir jetzt diese Verbindungen geschafft und seien es nur noch ein Problem der Vermittlung. Wir haben überhaupt nichts zu vermitteln. Außer unseren gleichen Leier, unserer triumphalistischen Leier von der Alphabetisierung und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir dort nicht eine andere Ebene kriegen, dann werden wir eben völlig unfähig sein, diese Bewegung zu verbreitern. Und wir müssen auch dann ein bisschen klüger werden, taktisch. Also wenn dann plötzlich eine SP kommt oder wenn du die CVP-Geister rufst, etc., dann müssen wir eben auch fähig sein, auf die Sowjetunion halt was zu sagen. Da kommen wir plötzlich mit Kreisen in Berührung, die dann dort sehr peinliche Fragen stellen. Oder wenn wir jetzt plötzlich sagen, wir müssen die Contadora unterstützen, dann müssen wir zuerst einmal wissen, was das überhaupt für ein Projekt ist, das Contadora-Projekt. Meines Wissens wurde es nicht einmal im Komitee bisher in den 4 Jahren diskutiert.
Also ich möchte nur sagen, du hast schon angetönt, wie das bei Grenada gelaufen ist mit der Informationspolitik der USA. Und du hast gesagt, so wird es auch laufen, wenn es zur großen Invasion kommen sollte in Zentralamerika. Und ich bin der Ansicht, dass das eigentlich fast schon gelaufen ist. Und zwar aus der Beobachtung, die wir beim Correos machen mit der bürgerlichen Presse. Wenn man beachtet, wie zum Beispiel über Nicaragua zurzeit geschrieben wird, da sind also noch die letzten linksliberalen Blätter gefallen. Es gibt wirklich nur noch Tagesanzeiger und manchmal die Basler Zeitung und dann hört es schon bald auf. Alles, was sonst noch kommt, was dort halbwegs kritisch solidarisch ist, sind Einzelleistungen von Kommentatoren in der bürgerlichen Presse, die ziemlich unter Beschuss sind. Also da sind die Stereotypen sind schon da. Es wird von Scheinwahlen gesprochen, die in Nicaragua stattgefunden haben. Die ganze Sache mit den Wahlen ist völlig ignoriert worden. Und in Salvador sind die Meinungen auch schon gemacht. Und man weiß auch, wie das gemacht worden ist. Also es war auch öffentlich bekannt und verlautbart worden, dass so und so viele 100 Millionen investiert werden, um die Meinung in Europa umzukrempeln. Und das sind, also ich habe die Zahlen aus dem Konkret im Kopf, 711 Millionen von der USA und so circa ein Viertel des Budgets des CIAs ist auf Europa speziell angesetzt worden, um die Meinungen umzukrempeln. Und das läuft, und man kann das auch sehen an den Artikeln, die da in den seltsamen Artikeln, die in so Landblättern plötzlich auftauchen, die nirgends sonst verbreitet werden, die offenbar auf dem Redaktionstisch landen und dann bei entsprechend günstiger Gesinnung in der Redaktion einfach abgedruckt werden. Also hier ist das Terrain absolut und tiptop vorbereitet. In der Schweiz wird es kein Aufschrei in der bürgerlichen Presse geben, auch bei einem militärischen Schlag.
Ja, aber du gibst ja gerade, für mich, was du gesagt hast, das ist gerade ein solcher Punkt, wo sich herausstellt, ob wir wollen oder nicht, wir müssen beides machen. Wir müssen unsere Inhalte vertiefen und unsere Fähigkeiten entwickeln, zu antworten. Weil die können natürlich, die bürgerlichen Blätter, die können natürlich Probleme aufwerfen, die real sind oder die real werden können. Stichwort Contra, soziale Basis, Stichwort Servicio Nacional Patriotico, wo eventuell ein bisschen rigide Rekrutierungsmittel ergriffen werden. Da müssen wir uns vorbereiten. Wir können dann nicht sagen, ist alles in Ordnung, das ist nur Propaganda und dann eben nicht über die Probleme reden. Und das hängt dann davon ab, sind wir fähig oder nicht. Also wir. Ich lasse mal dahingestellt, wer wir sind. Ob nur Komitee, ich weiß gar nicht, über wen du gesprochen hast, wenn du von Banausen gesprochen hast. Ich habe den schlimmen Verdacht, du sprichst von einem engen Kreis, den nur du kennst. Aber es geht schon darum, dass wir dort Fähigkeiten entwickeln müssen. Es geht aber auch darum, dass wir Breite entwickeln müssen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt einen Brief, den hat der Nationalrat Hans-Jörg Braunschweig geschrieben. Der ist unterschrieben von 50 Nationalräten und Ständeräten etc. Oder der wurde in die Fächer gelegt der Bundeshausjournalisten, und zwar aller. Und dieser Brief kam nicht. Oder? Und wenn solch ein Brief nicht kommt, dann können wir nicht sagen, wir haben zu wenig Arbeit gemacht oder irgendetwas falsch gemacht, sondern dann gibt es eine Politik des Boykotts, ganz einfach. Und wie antworten wir dann, wenn nicht breit, wenn nicht aktiv und mit möglichst vielen Kräften?
Also es gibt wohl niemand, der grundsätzlich sagt, vertiefen schließt Verbreiterung aus oder umgekehrt, als vertiefen eine genauere Analyse des Krieges in Zentralamerika, des Imperialismus, der Schweiz etc. pp. Ich glaube, das Problem ist, dass es oft tatsächlich so läuft, dass eine Kampagne, die sogenannt breit laufen soll, unheimlich unpräzise wird. Also ich finde, du hast vorhin den Servicio Militarpatriotica angesprochen. Ich finde, da gibt es unheimlich viel zu Beispielen. Also die Massenorganisation in Nicaragua, die werden oft wirklich hochgejubelt als urdemokratische Räteinstanz praktisch und so weiter. Und dann ist es relativ einfach zu belegen, dass das ja nicht so ist, weil das ein völliges Unding, das sind irgendwelche europäischen utopistischen Vorstellungen, die der Nicker-Realität oder in den kontrollierten Zonen von El Salvador, dem Partei Popular, aufgezwungen werden. Also hier bin ich schon der Meinung, dass eine genauere Wiedergabe und Definierung des Prozesses, der in der Region abläuft, nötig ist und dass man nicht Differenzen und Schwierigkeiten unterschlagen soll, weil es einem schlussendlich ins eigene Haus gemachte politische Konzept so passt. Ne? Also wir werden nie die Juventud Sandinista wirklich als Modell für die Schweizer Jugend anpreisen können. Und wenn wir sie noch sind, den schönsten Farben schildern, weil das sind verschiedene Situationen. Es ist auch falsch, diese Massenorganisation einfach in den Himmel rauf zu stilisieren, indem sie gar nichts verloren haben, weil sie mit sehr konkreten eigenen Problemen kämpfen und in meinen Augen versuchen, revolutionär das anzugehen, also in unseren Augen nehme ich an. Also das ist so eine kleine Seite, wo ich finde, dass wir, wenn wir verbreiten, sagen, also wir, die Solidaritätsbewegung, das sehr oft banalisieren, damit gemeint ist, weil man sich so größeren Zustrom erhofft. Ich finde, es gibt da manchmal diese peinlichen Situationen an Veranstaltungen. Also wenn ich erinnere mich an die CDS-Leute, die mal hier waren, die haben also dann wirklich teilweise ein bisschen das Blaue vom Himmel runtergelogen. Ja, die Miskitas, nein, die seien glücklich, endlich ein Tas Papri und so weiter. Und das Problem ist, dass natürlich alle hier wissen, irgendwo irgendwas stimmt da ja nicht ganz. Und das finde ich kontraproduktiv. Ne?
Ich möchte nur noch kurz zur Frage Spezialisierung oder Klarheit und dieser scheinbare Widerspruch Verbreiterung. Also ich finde, Enrique Schmidt hat hier was ganz Klares gesagt auf die Frage, was ist die beste Solidarität, die wir für euch leisten können, hat er gesagt, macht die Revolution. Macht da, wo ihr seid, macht die Revolution. Das mag etwas pathetisch tönen, aber im Prinzip ist eben die Frage nicht, ob die zentralamerikanische Revolution Spezialisten braucht, sondern um es klar zu sagen, sie braucht Revolutionäre. Und was heißt das klar? Revolutionäre müssen einerseits diese Revolution verstehen in ihren Grundzügen. Natürlich ist es gut, wenn man mehr weiß über die einzelnen Dinge. Aber die Frage ist ja nicht die Details, sondern die grundsätzlichen Schwierigkeiten und Probleme dieser Revolution heute hier in dieser Welt. Und das heißt eben auch hier in der Schweiz zu verstehen, dass wir ein bestimmtes Kräfteverhältnis haben und dass es eine bürgerliche Presse und ein Bürgertum gibt. Und in diesem Sinn nichts zu erhoffen, dass sich hier was verändert, sondern die Frage so zu stellen, wie verändern wir, soweit wir können, das Kräfteverhältnis. Und da haben wir dann eben die Frage der Breite. Mir ist eben ein Christ, der diese Revolution nur verteidigt, weil er sagt, die haben so und so viele tausend Leute alphabetisiert, das darf man doch nicht einfach niederbomben. Wenn diese Leute dann in einem konkreten Moment aktiv werden, sind sie eben ein wichtiger Faktor in diesem Kräfteverhältnis. Es geht da eben tatsächlich um Verbreiterung. Um Verbreiterung, ob es dann, wer es auch immer sei, aber Leute, die konkret aus einem, noch nicht aus dem grundsätzlichen Verständnis dieser Revolution, aber aus einer bestimmten Sache, die sie wichtig finden, die sie anerkennen, dass dort die Gesundheit verbessert wurde oder dass dort die Alphabetisierung gesteigert wurde oder dass einfach die Kontrast gemein ist, wie sie Leute ermordet. Das sind konkrete Anlässe für diese Leute, aktiv zu sein gegen eine Intervention. Und das verschafft diese Revolution, wenn wir geschickt sind, als Revolutionäre diese Breite eben wirklich aktiv zu machen, nicht nur als eine Breite, sondern eben auch immer wieder in Aktion zu bringen. Diese Schlacht ist nicht an einem Tag gewonnen, auch mit dieser Presse. Immer wieder müssen wir versuchen, hier in diese Spalten doch wieder reinzukommen. Nicht mit Illusionen, aber weil wir wissen, dass gewisse Aktionen eben dann ihren Niederschlag trotz allem wiederfinden. Und das muss unsere Politik dann eben diese Verbreiterung sein. Dass wir aber unter uns auch eine klare Diskussion führen müssen, immer wieder unter der Linken. Was ist eine Revolution? Was ist Sozialismus? Gehören Wahlen zum Beispiel zum Sozialismus? Oder ist das einfach ein imperialistischer Druck? Ist das eine neue Konzeption einer Revolution? Unterscheidet die sich von von der Konzeption, wie sie heute in der Sowjetunion beispielsweise geführt wird oder in China. Das sind wichtige Fragen, die uns bereichern, strategisch für die Frage, wie kann ein Sozialismus aussehen. Aber unmittelbar für die Revolution sind das nicht entscheidende Fragen. Die entscheidende Frage ist, wie verstärken wir das Kräfteverhältnis so, dass diese Revolution überleben.
Und dann möchte ich auch zu der sozialistischen Internationale und dieser ganzen Diskussion. Es ist ja nicht so, dass wir nach Beispielen suchen müssen, die nicht hier sind. Sie sind hier. Österreich gibt 40 Millionen Dollar zu diesen Entwicklungszentren im Hochland von Guatemala, wo wir alle wissen, dass es dass dort Modelldörfer gebaut werden, dass dort die Leute versklavt werden, weil die Leute nur gegen Essen und nicht gegen Geld arbeiten. Italien, wo die PCI und die Sozialisten partizipieren, gibt 18 Millionen Dollar. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, SPD-Stiftung, gibt Geld, ich weiß die Summe nicht genau, also da ist das Problem nicht. Bei der Schweiz weiß ich keine aktiven Resultate, also nicht, wo die SPD wo die SPD Geld hingibt. Ich weiß höchstens, wo sie es nicht gibt. Also zum Beispiel ein Solifonds, dieser Geldfonds vom SAH, Gewerkschaft und SP, gibt kein Geld zum Beispiel für den Coca-Cola-Streik in Guatemala, der über ein Jahr dauerte, eine Fabrikbesetzung, die über ein Jahr dauerte. Da bin ich schon dafür, jetzt mit dem Rahmen, der hier einfach mal besteht und der aktiv ist, weiter zu arbeiten und kontinuierlich zu arbeiten, ohne die politischen Inhalte dauernd zu verwässern. Mir ist auch eine Verbreiterung heute 1985 nicht wichtig. Mir ist viel wichtiger, irgendwo klar, diese Wahlphasen, die geschehen werden in El Salvador und in Guatemala, zu denunzieren. Das mal vielleicht so weit.
Ja, ich will nicht polemisieren, aber ich habe auch nicht die Gesprächsleitung hier, nur ich will handeln können. Ich bin schon für Recherchen. Wir haben in der SAP schubladenweise Publikationen aus El Salvador, aus Nicaragua, ich weiß nicht von wo überall, da kann ich lesen gehen, da können alle lesen gehen, die können wir, ich weiß nicht, was man alles machen, aber ich will handeln können und ich finde diesen Ansatz, den wir hier und heute haben, als Ansatz gut, oder? Wir sind zusammengekommen und ich stelle mir jetzt einfach die konkrete Frage, wie, das muss nicht heute geschehen oder morgen, aber ich finde, es muss die Richtung annehmen. Wie lernen wir gemeinsam zu handeln und was geben wir uns für Instrumente dazu? Und mein Problem ist ein strategisches Wie erfüllen. Ich interpretiere das als unser strategisches Problem, ich meine unser aller strategisches Problem, wie erfüllen wir die Bedingung, dass wir als Bewegung unser Gewicht verstärken und in die Waagschale werfen. Und das geht für mich in Gottes Namen nur oder in Sandinos Namen nur über konkrete Aktivitäten, die wir anfangen zu entwickeln. Und nicht einfach nur Demos in Bern und Personenkonferenzen, irgend so etwas, sondern hier in Zürich. Ich habe jetzt hier noch nicht einmal die Illusion, dass wenn Heinz da ist oder Andreas da ist, dass dann die Poch und die PDA da ist. So wenig wie die SP da gewesen wäre, wenn jetzt hier irgendein Feigenblatt anwesend wäre. Das noch nicht. Aber vielleicht können wir anfangen, oder zu wirken. Zu wirken. Und wie machen wir das anders, als wenn nicht Vorschläge machen, mindestens die Leute hier, die aktiv sind, und das sind wir alle, von dem gehe ich aus, das weiß ich von Heinz und von Andreas und von euch allen und von mir auch, wir sind ja aktiv, aber wie machen wir das gemeinsam und wie geben wir die Impulse dort rein, wo Leute noch nicht aktiv sind. Und das ist in der POCH und das ist in der SP und das ist eben auch in den Gewerkschaften. Und das ist für mich ein Problem der Kampagne und der Themen, wie wir sie auswählen. Aber ich bin einverstanden mit dir, das muss pragmatisch anfangen.
Den letzten Teil der Diskussion haben wir nicht mehr aufgezeichnet. Es ging vor allem darum, ob der Abend konkrete Folgen in Bezug auf die Zusammenarbeit der anwesenden Gruppen haben soll. An sich war die Bereitschaft zu weiteren Treffen vorhanden. Allerdings müssten sie wohl einen klarer festgelegten Charakter haben. entweder inhaltliche politische Diskussion, offene Themen gibt es genug, das zeigte sich, oder dann Diskussion über Projekte, wo etwas einheitlich laufen könnte. Was die Wünschbarkeit vermehrter politischer Einheit anbelangt, so gingen die Meinungen allerdings ziemlich weit auseinander. Von autonomer Seite wurden Bemühungen in Richtung breiter Bündnisse als politisch falsch zurückgewiesen, wobei dann doch eine starke gemeinsame Reaktion im Fall einer größeren Eskalierung des Krieges in Zentralamerika gefordert wurde. Der Vertreter der theologischen Bewegung sprach sich für eine verstärkte informelle Zusammenarbeit in der Zentralamerika-Solidaritätsbewegung aus. Aktionen sollten, womöglich, koordiniert werden. Die SAP findet es nötig und möglich, um bestimmte konkrete Projekte herum möglichst breite Bündnisse zu schaffen. Abschließend vielleicht die Tatsache, dass Leute von den verschiedensten Gruppen an diesem Abend zusammengekommen sind, zeigt, dass der Wille zur Zusammenarbeit möglicherweise doch größer ist, als es manchen Diskussionsvoten zu entnehmen war.